ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das legendärste Funk-Album.
Wir angelten, kifften und dann kam uns die Idee zum Mutterschiff.
39 Minuten der besten, schweißtreibendsten, enthusiastischsten Funk-Songs, die je geschrieben wurden.
Better Bio Aquadulop.
Auch eine mächtige Metapher dann wieder der Selbstermächtigung.
Die Funk-Musik, die war frei. Dann Imperien, Diktatoren, totale Unterwerfung.
This was not a concert, this was an experience.
Ich bin Frank König, hallo. Jetzt müssen wir nochmal zurück ins Jahr 2025. Da hat man nämlich Mitte Dezember eine Folge zum Album Mothership Connection von der amerikanischen Funkband Parliament geplant. Das Coronavirus hat mir aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Folge ist ausgefallen und die Winterpause war eine Woche länger. Wir hatten das Thema aber schon in den Startlöchern oder in diesem Falle besser gesagt auf der Startrampe. Denn es geht nicht nur um Funk, sondern auch um Raumfahrt. Genauer um afroamerikanische Raumfahrt. 1975 war das noch ein Traum, der aber auch Mothership Connection einen Soundtrack bekommen hat. Eins der legendärsten Funk-Alben der Geschichte ist im Dezember 50 Jahre alt geworden und das feiern wir jetzt nach. Tja, Parliament war ein Projekt des Musikkollektivs Parliament Funkadelic unter der Leitung von Sänger, Songwriter, Produzent George Clinton. Das vierte Album dieser Formation war Mothership Connection und es war das erste Werk der Band, das Platin-Status erreicht hat. In die US-amerikanische National Recording Registry ist es auch aufgenommen wegen seines enormen Einflusses auf Jazz, Rock und Dance Music. Und da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Und wenn ich von wir rede, so meine ich die Kollegen Stefan Fahrich und Johannes Häuft aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Hi, hi.
Hallihallo.
Mothership Connection, die Verbindung zum Mutterschiff ist, ich hatte es angedeutet, ein Konzeptalbum mit einem opulenten mythologischen Unterbau. Unglaublich. Inspiriert ist das Werk durch die großen Konzeptalben der 60er. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles und Tommy von The Who. Für George Clinton sind die beiden die elegantesten musikalischen Werke, die er je gehört hat. Alles, so hat er gesagt, hing miteinander zusammen. So etwas will ich auch machen. Und das hat er dann auch gemacht, auf seine ganz eigene Art, eben mit Funk. Krasse Geschichten sind das, die er da erzählt. Eine Art Zukunftsvision liegt dem Ganzen zugrunde. Clinton hat das Konzept mal folgendermaßen umschrieben. Wir hatten Schwarze in Situationen gebracht, in denen sie niemand vermutet hätte, wie zum Beispiel ins Weiße Haus. Ich dachte, ein weiterer Ort, an dem man Schwarze nicht vermuten würde, wäre der Weltraum. Ich war ein großer Star Trek Fan, also haben wir eine Szene mit einem Zuhälter in einem Raumschiff in Form eines Cadillacs gemacht und all diese James Brown-artigen Grooves verwendet. Aber eben mit Straßensprache und Ghetto-Slang. Tja, und BBC Music nannte das Werk dann auch wegweisend für den Afrofuturismus, das in einem zukünftigen Universum spielte, in dem schwarze Astronauten mit außerirdischen Welten interagieren. Inzwischen sind übrigens, ich meine, 16 afroamerikanische Astronauten der NASA ins All geflogen. Die Musik und die Botschaft hat aber nichts von ihrer Brisanz verloren. Johannes, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, es steht und fällt alles mit einem Namen, auch wenn wirklich einige große und grandiose Musiker bei Parliament beteiligt waren. Also es steht und fällt mit George Clinton. Der ist in New Jersey aufgewachsen und in jungen Jahren in den 50ern zur Musik gekommen und hat Mitte der 50er, 1955, eine Musikgruppe gegründet mit 14, 15 und die hießen The Parliaments. Und zwar angeblich in einem Friseursalon, denn George Clinton war Friseur. Angeblich war dieser Friseursalon dann auch der Proberaum und die Bandkumpels, die in dieser Gruppe da gesungen und Musik gemacht haben, die haben wohl auch alle in diesem Friseursalon gearbeitet. Das war eine Doo-Wop-Gesangsgruppe. Der Doo-Wop hat ja auch Wurzel in der Barbershop-Musik, also es passt wirklich alles in dieses Friseursalon.
Ja, Mensch, mit der Trockenhaube auf dem Kopf.
Genau. Wunderbar. Ja. In den 60ern waren sie auch erfolgreich, die Parliaments, und zwar hatten die 67 ihren ersten Hit, so ganz typischer 60s-Sound. Ja, coole Nummer.
Ach, das erfreut die Boomer-Herzen hier.
Ja. Herrlich? Also das ist weit außerhalb meines Boomer-Herzens. Das möchte ich jetzt mal ausdrücklich an dieser Stelle sagen.
Ja, die The Parliaments haben dann aber tatsächlich ihren Namen verloren. Da gab es ja Vertragsstreitigkeiten. Und die hat aber tatsächlich Bernie Worrell, den Namen werden wir gleich noch öfter hören. Das ist einer der Köpfe dieses Motherships-Album, was wir ja jetzt besprechen. Der hat diese Doo-Wop-Gruppe singen gehört und hat dort im Friseursalon den George Clinton kennengelernt. Also irgendwie alles beim Haare schneiden oder beim Bartrasieren passiert. Naja, jetzt wird 1968 Parliament gegründet. Nicht zu verwechseln mit dieser Doo-Wop-Gruppe, von der wir gerade gesprochen haben. The Parliaments hießen die ja. Und zwar wird diese Gruppe auch von George Clinton gegründet. Und es ist sein zweites Bandprojekt neben Funkadelic. Also es sind größtenteils die gleichen Musiker, machen aber da unterschiedliche Sachen. Ist eine andere Umsetzung, hat auch vertragsrechtliche Gründe. Das erste Parliament-Album kommt 1970, heißt Osmium, und schon damals dabei Bootsy Collins und auch Bernie Worrell. Die 70er, da waren sie wirklich sehr, sehr, sehr produktiv. Parliament, 74 bis 80 haben die jährlichen Album rausgebracht, oh, und 1975 sogar zwei.
74. Ja, und nebenher muss man sagen, noch ein paar Funkadelic-Alben. Ja, plus.
Also es ist aus heutiger Sicht wirklich...
Da war keine Zeit mehr zum Haare schneiden.
Nee. 74 kam dann das erste P-Funk-Album, Up, Down for the Stroke. 75 ging es weiter mit Chocolate City, hatte eine politische Note, ja. Schwarze in Positionen bringen, in denen sie eben bis dato nicht waren, in diesem Fall ins Weiße Haus. Im gleichen Jahr, da kommt jetzt Mothership Connection raus. Es ist ein Konzeptalbum, es ist visionär und ist das erste dieser drei legendären P-Funk-Mythologie-Alben. Mhm. Also hier nimmt das Ganze seinen Anfang. Ganz prominent vertreten auf dem Album die Bläser-Section. Maceo Parker ist dabei, Fred Wesley. Die waren zuvor bei der James Brown Begleitband. Wir haben auf diesem Album einen großen Hit. Es ist die erste Single, die sich über 1 Million Mal verkauft hat. Und du hast es gerade eben ja auch schon gesagt, das Album hat ein Thema. Das Weltraumthema. Sie führen also so ein bisschen das Motto von Chocolate City, von dem Vorgängeralbum weiter. Wieder, man bringt Schwarze in Situationen, in denen man sie eben nicht vermutet. Bei den weiteren Alben geht das Weltraumthema dann weiter. 76 kommt The Clones of Dr. Funkenstein. Das Weltraumthema geht weiter. 77 auch. Funken Technology versus The Placebo Syndrome. Es gibt interne Querelen.
Funken Mariechen waren aber, glaube ich, nicht dabei. Bitte.
Oh, warte, ich muss jetzt einspielen.
Es gibt interne Querelen, ja, die... verstehen sich nicht mehr so gut, aber es ist das erfolgreichste Parliament-Album. Der Song Flashlight war sogar die Nummer 1 der R&B-Charts in den USA. Und dann kommen noch Ende der 70er zwei weitere Alben, 78 und 79. Und diese verrückten, bekloppten Namen, das ziehen sie auch irgendwie durch. Also auf Motor Booty Affair gibt es so wunderbar fantasievolle Titel wie Rumpel Steelskin und Aqua Boogie, Psycho Alpha Disco, Beta Bio Aqua Dulop.
Und ja, das, aber wir sind ja beim anderen Album jetzt.
Richtig. So.
Insofern brauchst du uns das, brauchst du das eigentlich gar nicht vor.
Ja, aber ich finde es schön, aber es war nett. Es war schön. Und ich glaube, wenn wir damals so auf Acid drauf gewesen wären wie die Jungs, wären uns auch so tolle Titel eingefallen.
Ja, wahrscheinlich.
So ist es. Weiter geht's in den mit dem allerletzten Album der Truppe, Trombipulation, 1980. Und dann ist auch mehr oder weniger vorbei. So, man ist kreativ ausgelaugt. Es gibt Probleme mit den Verträgen. Clinton macht Solo weiter. Der trommelt nochmal seine P-Funk Allstars zusammen. Alte Weggefährten Bootsy Collins, aber generell ist der Stern des George Clinton, der musikalische Stern, am Sinken. Kann nicht mehr an die Erfolge der 70er anknüpfen. Hat aber natürlich einen Kultstatus bis heute. Für den Rolling Stone gehört Parliament und auch Funkadelic in die Liste der Top 100 größten Musiker aller Zeiten, auf Platz 58. Und Clinton als Songwriter ist auch unter den Top 100 gelistet. Ratet mal, auf welchem Platz?
58 würde ich jetzt.
Genau.
Wenn du so fragst.
Ja.
Ja, Stefan, warum ist das ein Meilenstein für dich?
Ich möchte dich jetzt mal korrigieren. Ja. Du sagtest vorhin eins der legendärsten Funk-Alben. Ich möchte es korrigieren, okay, mit den Worten das legendärste Funk-Album. Und das liegt dann, weil, machen wir so einen Übergriff, weil es so ein wahnsinniger Schmelztiegel von so vielem ist, was da drin vorkommt. Fangen wir erstmal an. Clinton ist da, dieses Mastermind mit seinen kongenialen Mitstreitern, Bootsy Collins am Bass, eben schon erwähnt, der Keyboarder Bernie Worrell, der auch musikalischer Leiter der Band war. Und die schaffen so musikalische Welten zwischen einem ganz neuen, rohen Funk, der so als Kontrast zu den Commodores steht und zu den Ohio Players dieser Zeit. Da ist Improvisation dabei, herausragende musikalische Arrangements, wir werden die uns nachher alle mal noch anschauen. Ja. Wir haben den James Brown Funk mit drin, natürlich durch Bootsy Collins am Bass, der ja bei James Brown gespielt hat. Wir haben Bebop mit einer unglaublichen Bläser-Section aus den JB Horns, also den James Brown Horns, und den Brecker Brothers. Die sind mal wieder dabei, schon auf vielen Alben, die Brecker Brothers. Wir haben Gospel, wir haben Rhythm and Blues und ja, dann ist der Übervater George Clinton, der Macher. Ich sag mal, der Kleber, der dieses geniale und drogengeschwängerte Konzept zusammenhält. Und Parliament, was besonders ist, die greifen weit voraus. Also sie sind im Prinzip so, wie sie sich darstellen, sowas wie eine Version, eine Vorgängerversion des Hip-Hop der 70er. Mhm. Also wir Hip-Hop kennen, der besteht aus Tanz, Breakdance, du hast dieses grafische Element Graffiti, du hast die Musik dazu, also Rap. Das ist ja dieser Begriff des, des Hip-Hop. Auch das finden wir hier. Also es ist kunstübergreifend. Wir haben die Musik, klar. Wir haben auch den Tanz. Wer die Shows kennt, weiß, was dort schweißtreibend abgearbeitet wird. Und wir haben auch dieses grafische Element. Insbesondere bei diesen Funkadelic-Covern können wir das sehen. Mhm. Großartig, der Comics-Künstler Pedro Belbon. Das sind ganze Bildergeschichten, die da erzählt werden. Da macht es schon Spaß. Da muss man gar nicht die Musik hören, nur einfach das Cover lesen. Das ist riesig. Ganz verrückte Texte, die dich in ganz andere Galaxien führen. Und natürlich ist das Album, du hast es eben erwähnt, mit seinem spirituellen und mythologischen Überbau, später dann benannt Afro-Futurismus, der Begriff gab es da noch nicht, der ist dann in den 90ern, wurde er in einem Artikel mal eingeführt. Und mit diesem Begriff ist er tief in der amerikanischen Gesellschaft natürlich und auch in der Religion verankert, was ihm so eine Größe gibt, einfach so eine spirituelle Größe auch. George Clinton erschafft dabei so ein narratives Konzept, in dem schwarze Musiker als galaktische Wesen, sein alter Ego ist ja Starchild auf dem Album, auftreten. Und die bringen den Funk auf die Erde, um soziale Probleme zu überwinden. Also das hat eine riesige Dimension. Und das ist auch dann natürlich auch im Endeffekt so eine, wenn wir so von der Bürgerrechtsbewegung herauskommen, auch eine mächtige Metapher dann wieder der Selbstermächtigung, was er da präsentiert. Und schlussendlich nimmt uns Clinton mit auf einen kosmischen Trip durch Universen, voller galaktischen Grooves, fröhlicher Vibes. Die Texte sind enorm witzig und pointiert. Man meint immer, we want the funk, dieses repetitive Element, aber die Texte sind wirklich, hört mal genau hin, wirklich sehr, sehr witzig. Und ich fasse mal kurz zusammen. Mothership Connection, das sind fast 39 Minuten der besten, schweißtreibendsten, enthusiastischsten Funk-Songs, die je geschrieben wurden. Allesamt eingespielt von einer Rock'n'Roll Hall of Fame All-Star-Band, deren Mitglieder den Funk mit der Muttermilch eingesogen haben müssen.
Oh, Stefan, ich würde an dieser Stelle wirklich gerne Applaus einblenden. Das hast du jetzt sehr schön vorgetragen.
Danke. Danke.
Dir natürlich auch, Johannes.
Vielleicht gibt es ja auch so ein, wie bei Asterix und Obelix, so ein Funk-Zaubertrank, wo die Jungs da dann früher alle reingefallen
der
sind
Funk,
oder so.
Der Funk-Trank. Frank trinkt den Funk-Trank. Wir beamen uns jetzt.
Und tanzt bei den Kölner Funken.
Funken. Oh Gott, die Leute glauben ja, wir hätten auch was genommen. Wir beamen uns jetzt passend zum Thema ins Jahr 1975. Der Weiße Hai lässt uns damals in den Kinos erschaudern und Amerika erschaudert auch beim fluchtartigen Rückzug der letzten Soldaten aus Vietnam. Ein komplett sinnloser Krieg endet mit einer de facto Niederlage der USA. In Wimbledon gewinnt mit Arthur Ashe erstmals ein afroamerikanischer Tennisspieler das legendäre Turnier des weißen Sports und im All sind 75 noch keine Afroamerikaner gewesen, aber mitten im Kalten Krieg geben sich US-Amerikaner und Sowjets die Hand oben im Weltraum. Apollo und Soyuz, zwei Mutterschiffe hoch über der Erde, koppeln sie. Und für die sowjetische Propaganda findet der Handschlag in den gekoppelten Raumschiffen Apollo und Soyuz just in dem Moment statt, in dem das Raumschiff Torgau an der Elbe überfliegt. Jener Ort, an dem sich 30 Jahre zuvor Soldaten der US Army und der Roten Armee erstmals im Zweiten Weltkrieg die Hand reichten. In Wirklichkeit überfliegt das Raumschiff da aber gerade Metz in Frankreich. Immerhin, der Handschlag ist ein schönes Symbol im Kalten Krieg. Mothership Connection kam ja Ende 75 raus und bei uns geht es natürlich auch 2026 weiter mit den 50. Geburtstagen. Als nächstes feiern wir die Ramones mit ihrem Debüt. Das ist für Mitte April geplant. Blitzkrieg Bob. Und apropos Mitte April. Am 11. April sind wir live beim SWR Podcast Festival in Mannheim in der Alten Feuerwache. Den Link zu den Tickets gibt es in unseren Shownotes. Unter anderem unser Hörer Paul Ganzel hat Mothership Connection vorgeschlagen. Er merkt an, dass Funk und Hip-Hop etwas unterrepräsentiert seien in den Meilensteinen. Wenn auch ihr Albumvorschläge habt, dann schreibt uns an meilensteine@swr.de. Den Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
So, jetzt aber ist echt mal Zeit für eine wichtige Radioansage.
A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. Wrong. We will return it to you as soon as you agree.
Also wenn uns mal Aliens übernehmen sollten, dann bitte auf diese Art und Weise. Obwohl ich mir überlegt habe, hätte er sich überlegt, Clinton, dass die Schwarzen im Tennis unterrepräsentiert, hätten wir die Wimbledon Connection.
Ja, genau. Dealers of funky music. P-Funk. Uncut Funk. The Bomb.
Coming to you directly from the mothership. Top of the chocolate.
P-Funk und in Klammern wants to get funked up. Man legt die Scheibe auf und hört erstmal Radio. Was ist denn da los, Stefan?
Ja, man hört im Prinzip, der ganze erste Song ist ja eine komplette Radioübertragung mit ein bisschen gesungen zwischendrin. Da meldet sich eine Radiostation direkt aus der Schokoladenmilchstraße. Also das ist ja diese die Vision, die er hat, ist ja auch hergeleitet von dieser Chocolate City, die er schon mal hatte von der Idee her. Und dieser DJ, der nennt sich übrigens Lollipop Man. Lollipop könnte der Lutscher sein. Ich gehe aber davon aus, dass es eher die Person ist, die in Amerika die Schulkinder über die Straße lässt. Ja, der hat ja so ein Schild immer, damit die Autos stoppen. Also der Lollipop ist, man ist jemand, der etwas regelt. In dem
Schülerlotse.
Fall, ja, in dem Schülerlotse bei uns. Ja. Und in dem Fall regelt der halt, glaube ich, den intergalaktischen P-Funk-Verkehr. Und damit ist der Lollipop-Man. In der Formel 1 gibt es den ja auch, den Lollipop-Man, der vorne das Formel-1-Auto stoppt. Also schwer zu sagen, weil es sind so Begriffe drin, die sie verwenden. Da kann man sehr frei denken. Und wir legen also jetzt diese Scheibe auf und dann landen wir direkt in dieser intergalaktischen Radioübertragung von dieser Mothership Connection, also direkt vom Mutterschiff. Wir sind direkt vom Mutterschiff. Ich glaube, 500.000 Kilowatt sendet diese Radiostation raus ins Universum. Erreicht uns natürlich oft auch hier auf der Erde. Und der Typ erzählt uns was vom Funk. Aber kein einfacher Funk, es ist der We-Funk. Und von außerirdischen Brüdern erzählt er was, von den Dealern der Funky Music. Dazu passt dann auch, muss man sagen, dass er den Funk uncut möchte. Da ist einer dieser Slang-Ausdrücke, uncut, heißt natürlich, kommt vom Drogen her, unverschnitten. Also Heroin, unverschnittenes Heroin, pures Heroin, er möchte den Funk pur eben. Und dann, das ist ganz wichtig, erklärt er das Motto der Platte, make my Funk, der also vorher der We-Funk war, mach ihn zu P-Funk. P kann auch slangmäßig ausgelegt werden, aber ich sag mal einfach, das steht hier für Parliament, aber auch gleichzeitig für viel mehr. Was ich sehr schön finde, ist, dass der P-Funk ja auch ein Mittel zur Heilung ist. Also der Lollipop-Man, der fordert uns ja auf, komm, legt mal eure Körperteile, die mit Arthritis und Rheuma beeinträchtigt sind, legt die aufs Radio und die Vibes werden es heilen. Ja? Auch Kopfweh, Migräne kann geheilt werden. Und später erklärt er uns noch, dass er nach dem Funk gesucht hat und dabei hätte er Bowie gehört, die Doobie Brothers, aber das war dann eher so Note 3 nur. Obwohl, David Bowie werden wir nachher sehen, na, da hat George Clinton, den hat er doch irgendwie in Erinnerung behalten. Und was soll das jetzt, diese wirklich witzige Ansage? Es passiert noch so viel in dem Text. Klar, George Clinton erklärt uns hier zum Beginn einfach seine musikalische Idee, den P-Funk. Und er macht uns auch klar, was wir durch das Album und das Cover schon erahnen können. Der P-Funk, der kommt aus einem anderen Universum und ist nicht irdisch und begründet, das Wort hat mir schon, den Afrofuturismus. Also im Prinzip diese Hinwendung zu, auch in der Literatur gab es das im Film Black Panther zum Beispiel, ja. Dieser Marvel-Charakter ist ja auch so ein futuristisches Element. Und der begründet ihn in dem Fall. Wo vermutet man zu dieser Zeit Afroamerikaner am wenigsten? Im Weltraum eben. Und diesen Gedanken nimmt George Clinton und möchte sagen, doch, auch da sind wir mit unserem Mutterschiff und hört her, hier sind wir. Also, einmal durchschütteln bitte.
Es ist schon mehrfach angeklungen, der Song heißt ja P-Funk und hinter dem Kollektiv P-Funk steht mehr als nur eine Gruppe schwarzer Musiker, Johannes. Führ uns mal ein in das P-Funk-Universum, jetzt aber erstmal die weltlichen Aspekte, die Mythologie und Philosophie, die dahinter steckt, die besprechen wir gleich noch.
Ja, ist gar nicht so einfach, das alles irgendwie auszuklammern, aber ich versuche es mal wirklich aufs reine musikalische Genre, ja, in Anführungszeichen, irgendwie einzugrenzen. P-Funk, der Begriff. Stefan hat eine Definition gerade eben schon, eine mögliche Abkürzung, rausgehauen, also Parliament Funk. Es gibt noch viele andere, beispielsweise Pure Funk oder Pure und Uncut Funk. Mhm. Da ist wieder das klingt wieder dieses Uncut, ja, mit an. Dann Psychedelic Funk. Was auch ginge, wäre Plainfield Funk. Das ist nämlich dieser Ort in New Jersey, wo George Clinton diese erste Doo-Wop-Gruppe hatte. So. Und die zwei Bands von George Clinton waren die Hauptvertreter des P-Funks. Deswegen könnte man auch sagen, P-Funk ist quasi sind die beiden Abkürzungen der beiden Bands. Also das P für Parliament und Funk ist die Abkürzung für Funkadelic. So, das sind die im Wesentlichen die zwei Hauptvertreter dieses Genres. Ende der 60er hat er sich entwickelt und der hat sehr viele Einflüsse. Wir können gerne nochmal in die Radioansage von gerade eben reinhören.
A good evening. I do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong.
We du hast eine Steel Drum, Reggae.
We have to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving.
A welcome to the station. Du hast so ganz smooth Jazzy Chords. Gleich kommen noch die Bläser, die sind natürlich auch aus dem Jazz.
Still the mothership connection. Home of the extraterrestrial brothers. Dealers of funky music.
So, da hast du den Jazz, so, du hast polyrhythmische Grooves, so Elektrofunk, R&B ist mit drin, Psychedelic Rock ist mit drin, alles irgendwie in einen Topf geschmissen.
Rap letzten Endes auch
natürlich,
schon.
Natürlich, ne? Klar. Afroamerikanische Popmusik, elektronisch erzeugte Handclaps, Synthesizer-Bässe sind auch mit drin. Also es kommt irgendwie alles zusammen, alles in einen Topf geschmissen. Und es kommt nicht nur in der Musik viel zusammen, sondern auch viele Musiker. Also da stehen teilweise irgendwie 50 bis 70 Leute auf der Bühne. Und es hört sich teilweise irgendwie an wie ein Jam oder so ein scheinbares Chaos. Wir haben ja gerade diesen Einspieler gehört und das ist diese Radioansage. Und es ist bei anderen Songs auch so. Du fragst dich teilweise, was hält das Ganze zusammen? Wo sind die Taktschwerpunkte? Hat das Ding ein Harmoniegerüst? Das sind teilweise gegenläufige Harmoniestrukturen. Also es ist wirklich so, aber es ist natürlich alles durchdacht. Es ist alles super dynamisch und ja, ab Mitte der 70er wird das Ganze dann auch P-Funk, ja, zu einer spirituellen Form von schwarzer Musik. Jetzt hier auch bei der Radioansage. Das klingt ja fast auch wie so ein Guru, ja, der da zu einem spricht, so ein Priester, also ja.
Ein DJ, ein Radio-DJ-Priester.
The Lollipop Man.
Yeah. 10, 9, Ignition Sequence Starts, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. Und jetzt geht's mit dem Mutterschiff in ferne Galaxien.
Star Child, citizens of the universe, recording angels, we have returned to claim the pyramids. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Getting down in 3D, light year groove. Well, all right, you hear the noise, ain't nobody but me and the boys. Get down.
All Engines Running habe ich vergessen. Das kommt auch immer noch. All Engines Running, Lift Off. Mothership Connection und in Klammern Starchild, der titelgebende Track des Albums mit seiner Botschaft, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Interessant, die Nummer war die dritte und letzte Single-Auskopplung vom Album. Die Single hieß nur Starchild und die Radio- und Promo-Version der Single war umgekehrt benannt wie auf die Albumversion. Also Starchild und in Klammern Mothership Connection. Was auch immer dahinter stecken mag, sowohl die Figur des Starchild als auch eben die Mothership Connection sind zentrale Bestandteile dessen, was man P-Funk-Mythologie nennt, Johannes.
Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz in den Song Mothership Connection Starchild reinhören. Bitte mal auf den Text achten.
Starchild, citizens of the universe, recording angels. We have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the mothership connection. Get down in 3D. Light year groove.
Ja, und so weiter und so fort.
Man sitzt hier und man muss die ganze Zeit mitwippen. Es geht nicht anders, liebe Freunde.
Ja. Ich versuche das mal zu übersetzen. Es ist irgendwie sehr skurril, weil dann sitzt man da dran und versucht das zu übersetzen und denkt so, ist das jetzt die richtige Übersetzung? Also, ja, ja. Es ist total abgefahren. Also, nun gut, Starchild, Bürger des Universums, aufzeichnende Engel. Wir sind zurückgekehrt, um die Pyramiden zu beanspruchen. Feiern auf dem Mutterschiff. Ich bin die Verbindung zum Mutterschiff. Wir legen los in 3D, grooven Lichtjahre weit. Alles klar. Hört ihr irgendwelche Geräusche? Es gibt niemanden außer mir und den Jungs. Wir legen los, haut rein. Und so weiter und so fort. So, eine riesengroße Party. Kommt hoch zum Mutterschiff, löst eure Hüften, macht den Bump und so weiter und so fort. Es ist klar, diese P-Funk-Mythologie steckt, ja, die trieft aus diesem Text. Was ist das jetzt? Also alle möglichen Science-Fiction-Weltraumwesen werden da mit Funk kombiniert und es geht natürlich, wie so oft, der Kampf des Guten gegen das Böse. Und diese Science-Fiction-Figuren, die kommen vor bei George Clintons Band, bei Funkadelic und Parliament eigentlich überall, wirklich. Mhm. Überall, in den Songtexten, auf dem Albumcover oder generell auf den Albumcovern, in der Werbung, bei den Bühnenshows. Frank, du hast es gerade eben irgendwann schon erwähnt, Clinton hat Tommy gefeiert, mhm, von The Who und Sgt. Peppers, hat die total bewundert und der hat jetzt gesagt, ich will jetzt auch was Konzeptuelles machen und hat sich eben dann für dieses außerirdische Konzept entschieden. Ich versuche jetzt mal diese Sci-Fi-Welt irgendwie auszudröseln. Mama. Zwei Völker. Auf der einen Seite die Crow-Nasal Sapiens und dann haben wir noch die Thumpasaurus People. Die haben in Frieden miteinander gelebt und die Funk-Musik, die war frei. Dann Imperien, Diktatoren, totale Unterwerfung, so weit sogar.
Klingt wie Star Wars eigentlich, so ist es. Nur ein paar Jahre vorher.
So ist es.
77 kam Star Wars, ne? Ja.
Und diese Unterwerfung, die ging sogar so weit, dass man sich die Haare geklettet hat und den Sinn für den Groove verloren hat. Also das ist
also so ganz übel. Anpassung, ne? An die weiße Gesellschaft, statt die eigene Kultur hochzuhalten.
Genau, ja. Und die Thumpasaurus People, die treten dem aber entgegen. Die wollen puren Funk. Das ist aber in dieser Welt der Unterdrückung und der Diktatoren unmöglich. Das ist auch viel zu gefährlich. Also was versucht man? Das Geheimnis des Funks wird in den Pyramiden mit den Pharaonen eingelagert, eingeschlossen und man flieht ins Weltall mit diesem sogenannten Mothership, damit die Funkparty irgendwie weitergehen kann und man wartet dann quasi auf einen Zeitpunkt, an dem man dann ganz sicher wieder zurückkehren kann und den Planeten wieder so richtig funky zu machen. Also der Funk quasi so als Erlöser und dazu gibt es auch eine Erlösergestalt, das ist das Starchild, so ein göttliches Wesen, das nimmt die Rolle des Guten ein hier und es bringt den Menschen den Funk. Das Starchild soll dabei ziemlich viel verkörpern, das Leben, die Freiheit, Sexualität, positive Energie. Wir werfen mal dazu einen Blick auf das Albumcover von Mothership. Da ist irgendwie so ein funky Astronaut im All, der sieht so aus, als würde da gerade zu der Musik tanzen, die man auf der Platte hört. Mhm. Das ist dieses besagte Star Child, das ja, der tanzt da am Eingang dieses Raumschiffs, das ist das Mothership. Er ist schwarz, er hat High Heels an, bis ja, knapp über die Knie. Er hat keine Hose an, nur irgendwas da an den Lenden, keine Ahnung. Das Gesicht ist geschminkt, er hat rote Handschuhe und ein Gesicht, was einfach nur zeigt, ey, ich hab Spaß. Den Spaß meines Lebens. Also dieses Album zeigt quasi all diese Eigenschaften, die dieses Starchild auch verkörpern soll. Mhm. Leben, Freiheit, Sexualität, positive Vibes. So, nochmal zurück zum Songtext. Da wird nämlich auch genau all das eingeführt im Song Mothership Connection, diese ganze Mythologie. Also das Mutterschiff landet, das Starchild bringt den Funk, erlöst die Menschheit und nach kommen immer mehr Figuren und Narrative dazu. Starchild bekommt dann nämlich irgendwann auch einen Widersacher, Sir Knows the Voider Funk.
So. Sir Knows ist sehr schön. Ist,
geil, so, der symbolisiert quasi das Schlechte. Der kommt allerdings erst ein Album, auf dem 77er-Album yeah. dazu, das ist zwei Alben später. Und der Sir Knows, der tanzt niemals und der möchte den Funk aufhalten. Die Seelen sollen nämlich in einen Schlafzustand versetzt werden und er glaubt an die Pinocchio-Theorie.
Ja, das hört sich aber sehr nach den Blaumiesen an, ehrlich gesagt. Also, die Bluminis so. Habe ich da auch.
So, weitere Figuren. Dr. Funkenstein, der ja. ist auf dem 60er-Album. Das ist quasi der Boss des Starchilds. Der beauftragt Starchild eben, den Funk auf die Erde zu bringen. Das ist das Superhirn des Funks. Und Starchild hat auch Waffen, bekommt die von Dr. Funkenstein, hat zum Beispiel eine Bobgun. Wenn man vom Flashlight dieser Bobgun getroffen wird, dann muss man anfangen zu tanzen. So, und Starchild will Sir Knows damit natürlich treffen. Und das klappt. Und er fängt sofort an zu tanzen und ratet mal, zu welcher Musik? Zum Funk. Sehr klar. Ja. So. Und Josh Clinton schlüpft dann auf der Bühne in diese jeweiligen Rollen mit Kostümen, mit so Highlight der Show ist dann die Landung des Motherships. Das ist so eine Raumschiff-Attrappe. Warum denkt man sich das jetzt alles aus? Es ist so, einfach.
Also ich würde kurz erwähnen, ihr befindet euch immer noch im Meilensteine-Podcast. Heute zum Thema Mothership Connection. Und red doch weiter.
Ja, ich halte hier meinen Vortrag und genau. So, warum denkt man sich das aus? Drogen, so, Drug Experience, spirituelles inneres Gefühl, destroy traditional ways of thinking, free your mind, your ass will follow. Kiffen, 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 Bootsy Collins hat auch mal gesagt, wir angelten, kifften und boah, dann kam uns die Idee zum Mutterschiff. Wie das halt so ist. Angeblich haben die zwei auch, also er und George Clinton, auch nachts ein UFO gesehen auf einer Fahrt nach Detroit. Jetzt ist das Ganze natürlich nicht nur irgendwie Drogen und Fantasie und irgendwelche ausgedachten Figuren. Das hat eine politische Dimension.
Klar.
Das ist eine Form eines Gesellschaftskommentars und ist natürlich auch ein Stück weit Eskapismus, ja?
Ja.
Eine Flucht. Die Bürgerrechtsbewegung ist vorbei, der ganze Optimismus ist verflogen. Das ganze Space Race und Space Zeitalter ist alles ohne Schwarze gelaufen. Die waren wieder mal außen vor, leben teilweise in einem repressiven Umfeld und ja, das Starchild, das ist so, ja, der Messias, ist so eine messianische Gestalt, der bringt der Menschheit den Funk, die Erlösung. Es erinnert mich so ein bisschen an die Bibel. Es hat so, ja. so Moses, der Auszug aus Ägypten, der da kommt und das die Israeliten daraus führt oder das babylonische Exil, wo man dann irgendwie sich da die Ankunft des Messias erhofft.
Allerdings alles noch ohne Funk.
So ist es nämlich. Genau. Zurück zu Mothership Connection,
ja.
zum Song. Da heißt es im Text, Swing Down Sweet Chariot, Stop and Let Me Ride, stammt aus dem Spiritual, Swing Low Sweet Chariot. Das haben Parlament ein bisschen abgeändert. Swing Low Sweet Chariot ist verdammt alt, aus dem 19. Jahrhundert, wurde von den Sklaven auf den Baumwollfeldern gesungen. Es geht um die Flucht aus der Sklaverei oder die Berufung in den Himmel. Auch hier also wieder Eskapismus, ein unterdrücktes Volk, was sich die Erlösung herbeisehnt. Und ja, das ist natürlich alles das Thema auf diesem Album. War natürlich auch, Chocolate City schlägt da in die gleiche Kerbe. Wir haben es gerade eben schon öfter angesprochen. Ja. Überall da, wo die Schwarzen nicht hinkommen. So. Motto ist natürlich auch so ein bisschen, wir sind schwarz, wir können alles machen.
Ja.
Also es ist eben nicht nur Fantasie und eine tolle Bühnenshow, sondern eben auch Kritik am Amerika dieser Zeit.
Mhm. Stefan, du wolltest noch was zur Bühnenshow sagen. Johannes hat es gerade schon angesprochen, dieses Raumschiff gab es dann ja wirklich und es war lange Zeit Bestandteil.
Ja, in der Tat, das war George Clintons Vision, eigentlich relativ früh schon, auch natürlich zusammenhängend mit dem ganzen gesellschaftlichen der Situation der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA, weil auch George hat gesagt, hey, ich will auch größer werden. Ich will bedeutend werden. Er nannte das auch Rocketize the Funk, also diese Live-Show. Also er wollte bewusst auch, hey, wir können auch Riesenshows machen. Warum Arena-Shows nur für euch? Warum das große? Nein, das mache ich auch. Wir erweitern Parliament, wir erweitern die Anlage. Sie muss größer werden, sie muss lauter werden. Und dann kam er auf die Idee, okay, Mothership Connection, ich möchte auch ein Raumschiff haben. Also das war natürlich undenkbar zu der Zeit. Und er kam sogar auf die Idee, ich möchte ein Raumschiff haben, das quer durch die Hallen auf die Bühne fliegt. Was eine Wahnsinnsshow. Ja. Für alle, die das mal sehen wollen, es gibt tatsächlich auf YouTube ein Video von einer Texas-Show in Houston in Texas. Da kann man das mal sehen. Ein Wahnsinn. Also auf der Bühne steht dann, du hast die Pyramide schon erwähnt, was ja auch so ein mythologisches Ding ist, steht auch eine Pyramide. Später Earth, Wind & Fire hat sich auch auf diese Pyramiden berufen. Mit dem allsehenden Auge, das steht von Anfang an da bei dieser Show. Es ist relativ wild nachher, am Anfang auch. Es ist viel Funkadelic, es ist auch viel Gitarre dabei bei dieser Bühnenshow, die übrigens 350.000 US-Dollar gekostet hat pro Show. Was natürlich, glaube ich, ein Wahnsinn
damals
war
schon mal gar,
zu dieser Zeit. Und nach knapp 40 Minuten etwa. Also George Clinton ist ja am Anfang gar nicht auf der Bühne, sondern nur diese Unmengen an Musikern, also 4 bis 6 Bläser, 8 Sänger, 4 Gitarristen, Schlagzeuger, Percussion, Bass, Tänzer, was da alles so rumläuft. Und nach etwa 40 Minuten kommt dann durch die Halle dieses Mutterschiff geflogen, es landet und aus diesem Mutterschiff steigt dann Starchild persönlich, also George Clinton, und die Show beginnt dann mit diesem Mothership Connection Teil. Vorher hast du viel Funkadelic, auch viel so gemischtes Zeug, altes Zeug. Und die Bühne, die ist einfach voll besetzt und völlig verrückt auch. Also von Bund bis Windel gibt's da alles. Ich sag mal so, weil wir schon bei Science Fiction sind, Steven Spielberg hätte das nicht besser inszenieren können. Also da haben wir die P-Funk Aliens, möchte ich sie mal nennen. Ja, mit überdimensionierten Afro-Frisuren, silbernen Raumanzügen, goldenen Plateaustiefeln. Da waren Brillen in Sternform. Da ist Elton John ein Nichts dagegen, was sie an Brillen getragen haben. Und auf dem Rücken trugen einige Engelsflügel. Diese Show war wirklich Wahnsinn. Und wir verlinken das auch gerne, weil schaut euch das mal an. Es gibt tatsächlich eine Aufzeichnung eines 76er Konzerts und die Qualität ist nicht ganz so toll. Aber wer das mal sich ganz reinzieht, eine Stunde 40, weiß, was da passiert ist. Und unter diesem Video gibt es übrigens einen YouTube-User, der geschrieben hat, und das finde ich sehr schön. I was there. This was not a concert. This was an experience.
Ja, ja.
Und das Mutterschiff übrigens, dieses Raumschiff, ich glaube, es ist nicht mehr das Original, sondern eine spätere Version. Das wurde dann im National Museum of African American History and Culture erworben und wird dort ausgestellt mittlerweile. Und ist zentraler Bestandteil wohl einer andauernden Musikausstellung. Also so wichtig ist es natürlich auch, die Bedeutung dieses Elements für die afroamerikanische Kultur. Und es liegt ja auch ein bisschen daran, wenn ich ganz kurz dich noch ein bisschen so mal andocken an das spirituelle Über-Ich. Ja, das ist natürlich, das Ganze ist auch ein bisschen von Chariots of the Gods von Herrn Däniken, der ja auch jetzt verstorben ist, inspiriert, der ja auch schon früh gesagt hat, die Aliens haben uns besucht auf dem Planeten, schon vor Urzeiten. Und es gibt im Alten Testament den Propheten Ezechiel und der berichtet von der Ankunft Gottes. Ja, auf einem Gotteswagen. Ja, ich sah, ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke mit flackerndem Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Aus dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold. Mitten darin erschien etwas wie 4 Lebewesen und das war ihre Gestalt. Sie sahen aus wie Menschen. So. Alttestamentarische Schilderung wurde von Däniken, aber auch von NASA-Ingenieuren, die das Szenario nachgebaut haben, berechnet haben, als eine Art mögliche Ankunft eines Raumschiffs gesehen.
Ja.
Und darauf hat sich auch Clinton, aber auch später, sagen wir mal, die Nation of Islam und diese ganze schwarze Bewegung, nationalistische Bewegung, bezogen.
Ja. Ja,
dass da sehr früh schon dieses Mutterschiff ankam und die im Prinzip die Erlösung kurz bevorstand. Nur dazu, das ist wahnsinnig interessant, wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig toll. Unten in den Shownotes habe ich einen ganz tollen Link reingestellt, da könnt ihr gerne mal weiterlesen.
Jetzt gehen wir aber nochmal musikalisch auf dieses Funk-Monster ein. Stefan, du hast mal wieder einige Einspieler mitgebracht, um den Song mal so richtig auseinander zu dröseln.
Ja, und das war diesmal ganz schön aufwendig, muss ich sagen, weil es hat natürlich viel mit Groove und Funk und Rhythmus zu tun. Und wir starten einfach mal und gucken uns mal die Rhythmusgruppe an und starten mit den Drums. Drum Groove. Dann steigt Bootsy Collins am Bass an, sobald wir hier mal richtig reingegroovt sind. Sehr geiler Sound. Also sind nicht alle Instrumente dabei. Ich habe das ein bisschen separiert auf den Groove. So, der Bassgroove, dann kommt Keyboard. Doppelt den Bass, ne? Dorop, Borop. Ja, wir hören jetzt nochmal alles zusammen. So, auch die Gitarre hat nichts anderes zu tun, als dieses Thema zu doppeln. Ja, verrückt. Und das Ganze ist halt für den Funk und die Definition des Funks enorm wichtig, weil das bildet dieses klassische Funk-Pattern. Und da sage ich mal ganz kurz Stopp. Ja, weil wir reden hier von Funk, von P-Funk und müssten mal kurz gucken, was macht die Sache eigentlich so funky? Ja, der erste Akzent, das haben wir eben gehört, wir haben 4 Zählzeiten im Takt. Ja. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir den Rock, haben wir 1, 2, 3, 4. Das ist ein normaler Rock-Groove. Ja. Beim Funk-Groove sind wir Synkopen, das heißt, es wird außerhalb dieser festen Zählzeiten 1, 2, 3, 4 werden Schläge vorgenommen. Und zwar im Bereich der sogenannten Backbeats, also hinten bei 3 und 4, da passiert das. Ja. So, also haben wir hier die Bassdrum, die auf die 3 geht. Bum, bam. Ja. So, tudum, tschak, eins, tum, tudum. Dadurch wird die 3, 1, 2, 3 sehr groß, die 4 wird sehr klein und dann kommt das, was, ich sag mal so, hier einfach enorm wichtig ist. Was das Prinzip dieser ganzen Musik ist, und zwar die 1, the one. Das hat auch George Clinton zum Prinzip erkoren und Bootsy Collins erklärt mal, was das Prinzip the one, die 1 ist.
1, 2, 3, and you hit on the 1, 1, you know, 1.
Der Bass kommt immer auf die 1.
And then you would try to fit your different notes, what you felt in between that, like.
Geht der Funk.
You know, and that's the funk. You know?
That's the funk. Das hat aber James Brown gelernt. James Brown hat gesagt, Leute, der Bass muss auf die 1. Und danach, bei den sogenannten Backbeats, hatte ich erklärt, sind diese Zählzeiten 3 und 4, könnt ihr dann füllen, was ihr wollt. Das kann sehr synkopisch sein. Um es sehr nerdy zu machen, das liegt auch dann manchmal hinter diesen Zählzeiten. Nur ein kleines Stück, es ist schwer zu erklären. Das nennt sich dann Behind the Beat. Und man hört auch Konzerte, wo es dann noch heißt, Play it in the pocket. Ja, auch bei George Clinton, wo George Clinton und der Band so, Play it in the pocket. Und ich denke mal, was sollen die im Pocket, was sollen die in die Tasche stecken? Das nennt man in der Pocket spielen. Also wenn diese Grooves ein bisschen hinter die Beats gehen und wie in dem Fall Keyboard, Gitarre und Schlagzeug und Bass, dieses sehr kompakt durchspielen, dann nennt man das, ist das erstens ein Pattern, das heißt, es wiederholt sich dauernd und zweitens nennt man es, man spielt in the pocket. Ja, also für euch daheim ist es sehr nerdy, aber hört euch einfach mal eure Scheiben darauf an, was da passiert zwischen Bass und Schlagzeug. Ist es denn, welcher Groove ist es? Ist es ein bisschen funky, weil es Synkopen hat? Ist es mehr Rock, weil es einfach gestrickt ist? Das könnt ihr einfach auch mal nachvollziehen und es ist auch schön, das mal zu hören und auch zu erkennen, wie die Musik so gestrickt ist. Und wir hatten es eben bei der 1 und wir hören mal ein Beispiel, James Brown Super Bad, eine sehr schnelle Funknummer und trotzdem schafft es Bootsy immer auf die 1 zu kommen. Hör mal rein.
1, 2, 3, hit it!
Und 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Und dann passiert das Synkopische. Ne? Unser Bass ist nie voll auf den Zählzeiten. Das kann man gar nicht spielen. Das hat man entweder im Blut. Ja. Ich würde es euch gerade vorgemacht haben. Ich kriege das nicht hin. Bei mir wird dann etwas ganz Verrücktes daraus. Aber die schaffen das einfach. Und wenn wir jetzt schon hier bei James Brown sind und bei dem Thema, machen wir mal bei anderen was abgeschaut, dann gucken wir mal auf das Schlagzeug. Da gab es nämlich eine klare Ansage von George Clinton, von Star Child, an seinen Drummer Raymond Tickey Fullwood. Und er hat gesagt, hey, Tickey, hör dir mal David Bowie's Fame an. Ja, hat er dann gemacht. Ne? Und so klingt Fame, das Schlagzeug. Komplett. Jetzt hören wir nur Fame, das Schlagzeug. Achtung. Jetzt hören wir das Schlagzeug mal mit der Basslinie von Mothership. Jetzt hören wir das Schlagzeug von Mothership Connection. Und hör mal David Bowie dazu. Und weil es so schön ist, wollen wir das Ganze natürlich auch zusammenhören. Wir hören mal das Schlagzeug von Mothership Connection mit den Vocals von Mothership Connection. Anstatt Fame ist... Man kann sehen... Jetzt kennen wir mal Fame. Ja. Ja. Also Tiki hat sich da sehr genau dran gehalten und sie haben sich bei David Bowies Fame da einfach mal bedient, aber warum nicht? Aber wo waren wir stehen geblieben? Zurück zum Song. Ja. Parliament, die hatten eine exquisite Bläser-Section, ich habe das schon erwähnt. Ja, da war Maceo Parker war dabei im Saxophon, Fred Wesley Posaune. Die kamen alle von James Brown, genau wie Bootsy Collins. Und auf dem Album auch noch dabei die Brecker Brothers, Michael und Randy Brecker, auch exzellente Jazz-Bläser. Und die lassen es ganz schön krachen am Anfang. So mit einer richtigen, also zu diesem Funk, mit einer richtigen Bebop-Bläser-Figur, die dem Groove, diesem Groove-Pattern, wie ich es eben erklärt habe, eigentlich entgegenläuft. Und das macht einen, das bringt sich dazu, sofort irgendwie mit dem Kopf zu schütteln, yeah, und die Arme kommen dazu. Das ist Funk. Wir hören mal rein. Das ist wieder die Trumps, yeah, haben wir schon mal gehört. Ne? Am Anfang ein bisschen Party-Gerede hat uns, haben wir auch schon gehört. Yeah, yeah. Jetzt die Bläser. Und jetzt hören wir mal, was das für eine Linie ist. Auch geile Synthes. Also, Fellas, das hat jetzt mit R&B in dem Sinn nichts zu tun. Das ist... Ich wollte auch mal wieder die Gesangsstrophe, ne? Wie sich das alles so einbettet. Aber die Bläser sind total jazzy. Und das Schöne war ja, Fred Wesley und Maceo Parker, die kam von James Brown, da hat man Anzug getragen. So, ja. Und dann hat George Clinton gesagt, kommt jetzt zu uns. Und dann kamen die in die Studios und da hingen die Jungs mit ihren verrückten Sachen ab und wussten überhaupt nicht, was machen sollten. Also die kamen ja mehr aus der Anzugsträgerfraktion, so nur so mal am Rande erwähnt. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, auch schon erwähnt heute, nämlich Teil 2, einer der vielleicht wichtigsten Teile in diesem Song. Und da wechseln wir zum Gospel. Swing Low, eine Aufnahme von 1909.
Ach ja.
Geschrieben, glaube ich, 1870 und ein paar gequetschte. Ein Gospel-Klassiker. Hat natürlich einen großen kulturellen Bezug zur afroamerikanischen Kultur. Wir haben es schon eben erwähnt, es wurde auf den Baumwollfeldern mitgesungen. Es hat auch so etwas von irdischer Erlösung dem Himmel entgegen, die Erlösung im Himmel und das Fallenlassen des irdischen Lebens. Das alles hat damit zu tun. Und ich habe ja eben schon mal kurz die Erzählung da vom Propheten Ezekiel erwähnt. Und das alles schafft bei diesem Song auch eine automatische Verbindung zu diesem Mothership Connection, zu dieser spirituellen, zu diesem spirituellen Überbau. Und es ist so, dass ich aus diesem Song später tatsächlich eine Version entwickle, eine Variante mit dem Swing Down, Sweet Chariot, Let Me Ride. Hören wir mal rein in der Elvis Presley Version.
Let me ride.
Wow. Hey, Stefan. Ich habe da damals die Backgrounds gesungen. Als alter Boomer.
Ja. Die Spiritualität so ein bisschen auf der Strecke, ne?
Ja, es ist ja auch eine andere Version eigentlich. Ja. Es ist, und Jetzt haben wir das alles gehört, ich habe das alles erzählt und ihr fragt, ja, warum hat der Farid das jetzt alles, das ganze Zeug erzählt? Weil es halt um diesen spirituellen Gedanken geht. Und dieser spirituelle Gedanke fließt dann in diesen separaten Teil ein, Teil 2, der kommt dann kommt nochmal das Normale und dann kommt der Teil zum Ende nochmal.
Bei Mothership Connection.
Bei Mothership Connection. Wir reden immer noch von Mothership Connection, ein toller Song. Und wir starten einfach mal. Das ist noch Kenner. Und jetzt? Stimmung ändert sich total, ja? Die Gitarre. Ganz relaxtes Zeug. Bläser mit einem super Frage-Antwort-Figur. Ja. Sehr schön, ganz anders. Und dann setzen die Vocals ein mit diesem Swing Down, Sweet Chariot. Das ist Gospel. Ja. Da. Und dann der Bass natürlich mit Bootsy. Immer schön auf die Eins gedrückt. Das Prinzip bleibt. Ja. Aber wir haben wirklich eine ganz andere großartig. Stimmung.
Ja.
Es wird spirituell, es öffnet sich was. Also man hat so ein bisschen musikalisch auch... Ich muss Bootsy noch irgendwie dran schneiden. Bootsy ist der Man. Und es hat auch was von Erlösung, finde ich. Also wenn du es im Funkteil und plötzlich geht dieser das ist dieses himmlische Swing Low, Sweet Chariot Gedanke, finde ich persönlich, ja. Und dieser Teil lief, wenn das Raumschiff einflog. Mhm. Also das war ganz bewusst so gewählt, dass sie diese
himmlische Erlösung
hatten. Ja, und dann kam Star Child mit seinem Raumschiff. Also das ist schon ein krasses Thema, auch krass umgesetzt, weil die Bläser halt nicht mehr so Bebop-mäßig sind, sondern sie spielen sehr getragen, dieses sehr eigentlich Blues, R&B, Frage-Antwort, dieses Echo, sehr schön. Ne? Und ich will einfach hinten raus, weil wir viel jetzt über Weltraum gesprochen haben, du hast es ja auch erwähnt, das war ja nicht nur Thema, weil keine afroamerikanischen Astronauten mitkonnten. Es war natürlich auch, wir hatten dieses US-russische Erlebnis. Wir hatten aber auch die ersten Marssonden, die gebaut wurden. Das heißt, es wurde viel im NASA-Programm investiert, muss man sagen. Und da gingen wieder natürlich auf wessen Kosten? Auf den Kosten der Ärmsten und die kein Geld hatten. Das war in der Regel 1975 natürlich die afroamerikanische Bevölkerung. Ja. Und insofern ist das natürlich auch ein Protest, den auch schon Jill Scott Heron zum Beispiel hat in dem Song Whitey on the Moon ein ähnliches Thema verarbeitet und hat es sehr offensiv dargestellt, weil der Refrain war immer Whitey on the Moon und dazwischen hat er dann aufgezählt, was der afroamerikanischen Bevölkerung fehlt. Also wir haben keine Wohnungen, bla bla bla, aber Whitey's on the Moon. Ja, der Weiße ist auf dem Mond. Ja. Aber wie gesagt, wer mehr über das Thema lesen will,
Shownotes.
Link in den Shownotes.
Und als hätten wir es nicht schon mal gehabt. Die erfolgreichste Single des Albums ist ursprünglich unter dem Titel Tear the Roof Off a Sucker, Give Up the Funk erschienen. Aber auf dem Album heißt die Nummer Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker. Tja, da war es wieder umgekehrt. Hier kommt Give Up the Funk. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off the sucker. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. Tear the roof off.
Ja, das ist mehr R&B-Bläser, ne? Das ist so. Was ein geiler Bass. Bootsy ist ein Meister. Und man muss natürlich sagen, dass Bernie Worrell, der ja der musikalische Leiter war, der war ja klassisch ausgebildet. Das vergessen wir immer so, zwischen all diesen Wahnsinnigen. Ja. Und der hat die Arrangements auch geschrieben. Die Bläser-Arrangements, die Song-Arrangements. Darum ist das sehr, sehr tight und sehr klar auch in der Struktur und artet nicht in so einem Session-Charakter aus.
Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker, ein absoluter Funk-Klassiker, hat als erste Parliament-Single über 1 Million Mal verkauft. Der Spruch, Tear the Roof Off the Sucker, ist nicht wegzudenken aus dem P-Funk-Universum. Und die Nummer selbst ist natürlich eine Art musikalischer Steinbruch für diverse spätere Produktionen, Johannes.
Ja, also der Song, der hat natürlich absoluten Kultstatus. Und dieser Steinbruch, der ist echt interessant. Da haben sich ganz viele andere Musiker so über ihre Stückchen rausgebrochen. Give Up the Funk wurde nämlich, das ist die Zahl, die ich gefunden habe, in 65 Songs gesampelt und 5-mal gecovert. Kleine Auswahl. Die Temptations haben eine Nummer zusammen mit Rick James gemacht und da dann Give Up the Funk mit eingebaut. Dann habe ich was Cooles gefunden, den Uptown Funk von Starproduzent Mark Ronson und Bruno Mars, aber im Ultimix.
Ah, ich stelle mir das gerade so schön vor, wenn wir das nächste Mal live spielen, ne? Und dann das Publikum ruft, we want the Frank.
Ja, natürlich, natürlich.
Kleiner Größenwahn. Weiter, Johannes.
Ja, Snoop Dogg, der hat Give Up the Funk sogar mehrmals benutzt. Der hat es gecovert und auch gesampelt. Hier den Song, den hat er mit Dr. Dre gemacht. So, das war jetzt nicht so offensichtlich, deswegen mal zum Vergleich das Original. Ja.
Mal ein anderer Teil aus dem Song geklaut.
Richtig. So, und es gibt natürlich aber noch viel, viel mehr, vor allen Dingen im Hip-Hop und im Rap.
Das eignet sich ja auch, wie die Faust aufs Funk-Auge.
Also. So, also MC Hammer, Ice Cube.
Wie der Funk aufs Auge, wollte ich sagen.
Wie der Funk aufs Auge.
Also in dieser Hip-Hop-Szene, das Ganze wirklich, das ist unfassbar. George Clinton hat sich da aber sicherlich auch gefreut, gibt natürlich gut Tantiemen, ne? Und er ist damit wirklich mit seiner Parlament-Truppe ein Wegbereiter für das Sampling gewesen und hat in dieser Szene dann wegen Give Up the Funk auch ja wirklich Kultstatus bekommen. Ist einer der, würde ich jetzt mal so behaupten, der am häufigsten gesampelten Musiker. So.
Und man muss ja auch sagen, dass diese Rap-Szene ja dann den Ausdruck P-Funk weiterentwickelt hat und es entwickelte sich dann der sogenannte G-Funk. Mhm. Unter anderem von Warren G-Funk und Dr. Dre. Die haben dann da ein eigenes musikalisches Label aufgemacht.
Ich wollte gerade sagen, also dieser Kultstatus, der geht ja weiter. Das George Clinton-Universum ist mit der Zeit ja immer größer geworden. Das dehnt sich halt aus, wie das richtige Universum auch. Das machen Universen ja so. Stefan, da gibt's einiges, ne?
Ja, absolut. George Clinton wollte ja immer Motown-Künstler sein. Mhm. Also das war sein großer Traum, weil da waren seine Helden, seine Stars. Und deswegen ist er auch nach Detroit eigentlich umgezogen. Hat dort auch mit den Parliaments mal bei Motown vorgespielt. Aber außer Martha Reeves und Martha and the Vandellas ist keiner, aber absolut keiner bei Motown auf die angesprungen. Also in überhaupt keiner Weise. Und haben ihn dann aber, muss man fairerweise sagen, als Songwriter engagiert. Das hat ihm irgendwie gut gefallen. Hat für Diana Ross Something I Can't Shake It Loose und Jackson 5 I'll Be To You zum Beispiel geschrieben. Hat sich selbst aber dann von Motown entfernt und hat so eine eigene Homebase aufgemacht. Also er wollte dann quasi ein eigenes Motown erschaffen. Und diese Homebase war in den Westbound Records in Detroit. Und daraus hat er dann sein ganzes eigenes Universum entwickelt. Also George Clinton, ich habe es vorhin schon gesagt, ist quasi so der Berry Gordy des Funk geworden. Und quasi jeder aus diesem Parliament Funkadelic Universum bekam da so seinen eigenen Platz. In den letzten 50 Jahren reden wir da von etwa 200 Leuten, die unter diesem Dach firmiert haben. Das ist schon jede Menge. Da gab's Parliament, klar, Funkadelic, die P-Funk Allstars, Bootsy Collins, Parlet, genauso wie die Price of Funkenstein war das so ein Projekt mit den Background-Sängerinnen. Also jeder durfte dort seine Schallplatte. Das waren meistens manchmal nur ein Album oder es waren nur ein paar Songs, aber jeder durfte da produzieren. The Horny Horns, Bootsy's Rubber Band, Mutiny oder God Mama, so spreche ich es gleich aus, God Mama. Das waren alle Bands aus diesem Universum. Kleines Problem, parallel uferten natürlich, wir haben es erwähnt, diese Konzerte, diese Shows uferten aus. Das waren teilweise 4 Stunden Megashows und die hatten natürlich unglaubliche Kosten verursachten, die nicht nur wegen dem Raumschiff, auch später haben sie nochmal, da waren Totenköpfe später auf der Bühne geleuchtet, gedampft, was weiß ich alles. So. Und da waren natürlich die Kostüme, die ganzen Requisiten, das kostete Geld und im Gegensatz zu Berry Gordy war George Clinton, ich sag mal, musikalisch hochbegabt, aber was die Finanzen angeht, eher weniger hochbegabt. Und dann
ist es so, dass Ende der 70er war das so groß, dass es chaotisch wurde in dem Ganzen, auch was die Verwaltung anging, was die ganzen Verträge anging. Bandmitglieder warteten teilweise lange auf ihr Geld. Der Steuerschuldenberg, der wuchs immens. Und es gab dann entsprechend, wenn man so viele Leute auf verschiedenen Platten, gab es natürlich Streit um Songrechte und Prozesse mit anderen Plattenfirmen, wo die dann teilweise auch Background sangen und mitspielten und was weiß ich alles. Und am Ende war George Clinton, man muss es sagen, pleite. Und Prince hat ihn dann in den 90ern nochmal produziert, mit ihm Platten aufgenommen, ihm so auch nochmal verholfen, auch in der Generation eine Art Comeback zu haben. Und deswegen sitzen wir ja auch hier mit Mothership Connection, weil das nicht verloren ist, sondern weil es einer anderen Generation vom Sound her natürlich auch zugänglich ist, aber über einen anderen Weg dann halt.
Mhm. Prince hat die Jungs ja, glaube ich, 97 auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt.
Ja, das war selbstverständlich. Ja. 15 Leute.
Wird's voll. Johannes, das Vermächtnis vom Album.
Wir haben gerade eben über den Kultstatus von Give Up the Funk gesprochen, wie viele, vor allen Dingen in der Hip-Hop-Szene, dieser Song da irgendwie bewirkt hat. So, das ist natürlich nicht nur auf diesen einen Song beschränkt und nicht nur auf die Hip-Hop-Szene. Ich habe mal so ein paar Song-Ausschnitte von einigen Künstlern mitgebracht, die sich bei den Parliament-Jungs einiges abgeguckt haben. Outkast. Kendrick Lamar. In den USA eine Riesennummer. Letztes Jahr noch Super Bowl Halftime Show gespielt. Die Red Hot Chili Peppers. Die hat er in den 80ern ja auch produziert. Freaky Styley, frühes Album. Da gibt es eine ganz bekloppte Geschichte zu, die klingt eigentlich zu kurios, dass es wahr ist. Die Jungs haben das mit Clinton irgendwie gerade aufgenommen, die Platte, und eingespielt. Und dann hat es an der Tür geklingelt. Das war der Drogendealer. So. Und Clinton hatte nicht genug Geld und hat gesagt, ja, dann komm doch rein, dafür darfst du hier mit was auf der Platte einsingen. So. Also,
wissen wir bei welchem Song?
Yertle the Turtle heißt der Song. Und der Dealer durfte die Zeile Look at the Turtle Go, Bro.
Look at that turtle go, bro.
Look at the turtle go, bro. Stefan, ja, was ist das
mal,
für mich?
Ich sag mal an dieser Stelle mal ganz deutlich, keine Macht den Drogen. Nachdem wir über so viele Drogen geredet haben. Ja gut, das Vermächtnis. Johannes hat schon viel angedeutet. Es war für den Hip-Hop. Es ist ein Godfather of Hip-Hop. Ohne den wäre Hip-Hop in der Form vielleicht auch gar nicht möglich gewesen. Von den Grooves her, vom Bewusstsein her, vom Stellenwert her, von dem, was die afroamerikanische Gesellschaft, was die Leute mit Hip-Hop bewirken wollten, nämlich autonom zu sein, sich durchsetzen zu können. Das ist ein enormer Einfluss. Aber, und da darf ich jetzt mal gerne auch über Prince sprechen. Er ist natürlich mega stark beeinflusst von ihm.
Ja.
Er hat nicht nur die Platten mit ihm produziert, Maceo Parker war Teil seiner Band ja nachher auch. Und dieses magische Dreieck, das Clinton ja auch bestimmt, dieses Hendrix, Sly Stone und dann hat George Clinton, das ist DNA. Also bei Prince, wenn du die Songs hörst. Und 92 eröffnete der Prince auch bei der Diamonds and Pearls Show, habe ich in Köln gesehen, sehr schön, auch die Show mit so einer Art Raumschiff und mit einer Kapsel, mit der auch wie ein Erlöser dann auf die Bühne. Auch das auch sind natürlich Analogien, die zu George Clinton sind. Das die ganze Funkiness hat er von ihm eigentlich geerbt. Und nochmal zu sagen, dieses Album greift tief ein in die amerikanische Gesellschaft. Es war so, die Bürgerrechtsbewegung war natürlich der Schwung raus. Und er ist halt nicht hingegangen, George Clinton, hat gesagt, oh, ich trauere dem nach. Sondern er hat versucht, auf seine Art und Weise mit den Jungs so einen positiven Weg nach vorne zu zeigen. Ja. Der jetzt vielleicht vielen so ein bisschen albern vorkommt. Ja, Tanz, der Funk. Aber wir haben ja eben drüber geredet, welchen Überbau das hat, spirituell und von der Mythologie her. Witzig, eine Geschichte, weil auch Johannes noch eine Geschichte, Johannes eine schöne Geschichte hatte. Bei Parliament heißt es noch in, wie heißt es? If you hear any noise, it's me and the boys. Yeah. Und Cool and the Gang, die haben es übernommen. Nur da heißt es dann natürlich, if you hear any noise,
It's not the boys, it's ladies' night.
Sehr schönes Schlusswort. Danke euch beiden, danke fürs Zuhören, aber ich habe noch was für euch. Die Raumfahrt als Metapher für Befreiung und Selbstermächtigung, das ist Mothership Connection. Wer sich aber darüber hinaus nicht nur für Musik interessiert, sondern eben auch für die Raumfahrt, wird beim Raumfahrt-Podcaster Ready for Liftoff bestimmt gut informiert und unterhalten.
Raumfahrt.
3, 2, 1.
Für manche ist das Wissenschaft und komplizierte Physik. Für uns ist es die perfekte Ausrede, um stundenlang Videos von explodierenden Raketen zu schauen und es Recherche zu nennen.
Genau jetzt erleben wir hautnah, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht, manchmal vielleicht auch ein bisschen stolpert. Während wir auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, planen andere schon den Trip zum Mond.
Das neue Space Race ist der ultimative kosmische Roadtrip mit unbekanntem Ziel. Und wir nehmen euch mit in unserem Podcast Ready for Liftoff.
Liftoff, we have liftoff with Apollo 13.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.